Herzlich willkommen zur Franchise-Jause. Heute mit einem sehr jungen und innovativen Franchise-System und einem sehr dynamischen Franchise-Management-Duo, nämlich der Franchise-Geber Hendrik Kuhlmann, Gründer von Bright Beherbergungsbetriebe, und Nadine Vögti, Head of Franchise, also sich um alle Franchise-Anliegen vor allem kümmert. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch, tiefer einzutauchen, nachdem wir das System ja gemeinsam entwickelt haben, weiß ich vieles darüber und gleichzeitig jetzt so auch den Hörenden den aktuellen Stand zu bringen und wie ihr durchgestartet seid und was ihr da alles anzubieten habt, ist super spannend. Mein Name ist Carina Dvorak, ich bin Franchise-Beraterin bei Syncon International Franchise Consultants. Wir begleiten Franchise-Systeme beim Aufbau, bei Optimierungen und auch bei der Expansion. Ich weiß, ihr seid beide auch an Persönlichkeitsentwicklung interessiert. Und Hendrik, ich fange gerne mit dir an. Der Dieter Lange ist ein Management-Trainer. Und der sagt, das ganze Leben ist ein Spiel, um dem ganzen Leben so ein Stück weit Leichtigkeit zu geben. In diesem Sinne, welche Rollen spielst du derzeit in deinem Leben?
Oh Gott, ich spiele ganz, ganz verschiedene Rollen. Also, natürlich, es gibt die berufliche Seite, es gibt die private Seite. In der privaten Seite spiele ich logischerweise die Rolle als Ehemann. Ich bin verheiratet. Als Privatpilot bin gerade dabei, noch meinen Flugschein fertig zu machen. Ich spiele die Rolle als Urlauber. Ja, also bin auch viel im Urlaub. Und natürlich irgendwie auch in der Familie eingebunden. Naja, und dann gibt es das Berufliche, und da habe ich, ich weiß gar nicht, wie viele Rollen ich habe, wenn man mal wirklich über Rollen denkt. Also logischerweise bin ich irgendwie der Geschäftsführer, ich bin der kreative Kopf, ich bin die Person Hendrik Kuhlmann, die regelmäßig irgendwie auf Bühnen steht, Videos veröffentlicht, die in der Presse ist, die Podcasts macht, wie diesen hier. Ich bin Unternehmensentwickler, denke natürlich bei uns auch sehr vieles weiter, und gewissermaßen auch Visionär, weil ich sehr viele Ideen habe, die ich gerne umsetzen möchte und sehr viel am Horizont für uns sehe. Und dann gibt's ganz, ganz viele andere Rollen, die darüber hinaus noch irgendwie da sind. Also klar, ich bin natürlich auch Führungskraft, stehe für meine Mitarbeiter entsprechend gerade, unterstütze sie, wenn sie Hilfe brauchen und nach Hilfe fragen. Also ja, die verschiedensten Rollen, die man so entsprechend innehat, ja.
Ja, sehr umtriebig, wie man da schon erkennt. Also auch die Dynamik, die ich kurz schon angesprochen habe, die wird da gleich einmal bestätigt. Nadine, welche Rollen spielst du denn in deinem Leben?
Also die Frage ist wirklich sehr, sehr spannend. Im Privaten habe ich auch Familie zu Hause und bin da Partnerin. Und eine meiner aktiven Rollen ist die Sportlerin. Das ist das, was mich zwischen Alltag und Berufsleben immer aktiv hält, aber was auch natürlich den Charakter sehr prägt. Also mit diszipliniert, ehrgeizig, vorantreibend. Und das bringt mich jetzt auch im beruflichen Leben weiter und in meinen beruflichen Rollen. Was ich auf jeden Fall bin, ist eine Zuhörerin auf der einen Seite für unsere Franchise-Partner und Franchise-Interessenten, welche Wünsche und Bedürfnisse, Lösungen sie suchen, aber auch auf der anderen Seite zu unseren Fachabteilungen, welche Wünsche, Lösungen können wir vielleicht unserem Kunden bieten, beziehungsweise was können wir denn mit dem Kunden gemeinsam entwickeln. Das heißt also, meine Rolle hier im Unternehmen ist auch die der Unterstützerin und der Begleiterin.
Mhm. Genau. Sag, und Nadine, wie war dein Weg in die Franchise-Wirtschaft? Was waren da so die größten Meilensteine?
Also ich war die letzten 6 Jahre bei einem sehr großen Fitness-Franchise-Unternehmen aus Deutschland ansässig. Und da habe ich mich Stück für Stück nach oben gearbeitet, war dann am Schluss beim CFO im Team und habe dort auch bereits schon die Expansion mit angetrieben, Lieferantenmanagement geleitet und auch IT-Probleme umgesetzt. Ja, das kann man
das
so
sagen. Das heißt, mit 6 Jahren auch schon reichhaltige Franchise-Erfahrungsschatz. Was hast du früher mal gemacht? Aus welcher Berufswelt kommst du?
Ganz ursprünglich komme ich aus dem Versicherungswesen. Mhm. Und ich habe selber noch eine Unternehmensberatung über 3 Jahre gehabt in der Vollselbstständigkeit. Deswegen weiß ich auch, wie unsere Franchise-Nehmer sich fühlen, wenn sie als frisch gebackene Gründer in die Selbstständigkeit gehen. Und ich war Unternehmensberaterin, also gerade für Neugründer, Existenzgründer, und kann da unseren Kunden ja tatkräftig an die Hand greifen und kann halt auch die Gefühle mitfühlen, die sie in den Momenten haben.
Sag, und noch einmal tiefer oder weiter zurück, so in deiner Kindheit, gibt es da Parallelen zu dem, was du heute machst, was du als Kind schon vielleicht gerne gemacht hast?
Also ich war schon immer die große Schwester. Ich habe 3 kleinere Geschwister und die habe ich durchs Leben begleiten dürfen und miterziehen dürfen, natürlich als große Schwester. Aber auch mit beschützen dürfen. Und ich glaube, das ist auch was ein Franchise-System bietet. Das ist einfach ein Schutz für Dinge, die unvorhersehbar sind. Und wir haben diese durchlebt. Wir kennen das aus unseren eigenen Betrieben schon. Und ja, ich glaube, das bringt Kindheit und Erwachsenenleben zusammen.
Sag Hendrik, und wie ist es bei dir? Weil diese bunte Vielseitigkeit, hat sich das schon in irgendeiner Form auch bei dir in der Kindheit gezeigt? Warst du immer schon so umtriebig?
Ja, also definitiv. Also in meiner Kindheit kann ich mich noch erinnern, dass ich irgendwann relativ früh mal zu meiner Oma gesagt habe, hey, eines Tages, wenn du vielleicht irgendwann nicht mehr bist, mach ein Busunternehmen auf und das Grundstück, was hier dann irgendwie frei werden würde, da kann man ja wunderbar ein Busunternehmen draufbauen. Ne? Also eigentlich im
Scherz. Wie war die Reaktion von der Oma?
Ja, die fanden das natürlich irgendwie witzig.
Witzig, ja.
Aber das, also in der Ausprägung war es dann so, dass ich eigentlich jede Woche Sonntag zu meinen Eltern an den Tisch zum Mittagessen neue Geschäftsideen gebracht habe. Die ich mir ausgedacht habe und die dann debattiert wurden über das Mittagessen. So, das ist auf jeden Fall was in meiner Kindheit gelaufen ist und bin dann irgendwann ins Berufsleben auch eingestiegen, damals bei der Deutschen Bahn. Und habe aber während ich bei der Bahn war, immer parallel alles Mögliche an Dingen gemacht. Also ich war sehr, sehr lange als DJ unterwegs und habe Veranstaltungen gemacht. Ich habe hatte ich einen Online-Shop für so DJ-Equipment. Ich habe aus der Veranstaltungswelt dann irgendwann heraus angefangen, mit Partnern Diskotheken zu betreiben. Habe dann zum Schluss irgendwie Street-Food-Festivals veranstaltet. das war so das Letzte, was ich gemacht habe, bevor ich in die Beherbergungswelt eingetreten bin. Und alles immer neben dem normalen Beruf, neben meiner normalen Karriere bei der Bahn, die einfach auch immer weiter vorangeschritten ist. Ich habe mal angefangen da als Azubi, um Lokführer zu werden, und habe das auch ein paar Jahre gemacht und bin dann irgendwann ins Büro, in die Dispositionswelt, habe noch studiert und war zum Schluss irgendwo Führungskraft von 2 Abteilungen mit 40 Mitarbeitern und 6 Büros. So habe das alles immer parallel gemacht. Ja, also umtriebig definitiv.
Ja, irre. Schön. Also. So, und jetzt ist der Weg zu Bright 2024 entwickelt und auch gestartet als Franchise-System. Ja. Nur insgesamt hast du ja schon 2018, glaube ich, begonnen damit, oder ist die Idee entstanden? Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
Ja, also 2018 ist die Idee letztlich entstanden, gemeinsam mit meiner Frau, als wir im Urlaub waren auf Bali und mein Partner von den Street Food Festivals, die ich damals noch gemacht hatte, hatte mir gesagt, hey, wenn ihr nach Bali fliegt, dann bucht euch auf jeden Fall Airbnbs, das ist total cool, da kriegt man richtig schöne Sachen, und das haben wir gemacht und hatten dann da auch mal die Möglichkeit, uns mit einem Gastgeber auszutauschen. So, und der hat uns einfach so ein bisschen Einblick gegeben, und das hat mich sofort gecatcht als jemand, der natürlich die Augen immer offen hat, was kann man so machen. Und dann sind wir wieder zurück nach Deutschland geflogen, eben mit dieser Idee im Gepäck, hey, Airbnb, so Ferienwohnungen, das könnte man auch mal probieren. haben das dann auch gemacht. 2019 im April haben wir uns dann irgendwann auf die Suche gemacht nach quasi der ersten Ferienwohnung, die wir betreiben können. Haben dann in Augsburg eine gefunden, die wir Mitte Mai dann übernommen haben, die uns gar nicht gehört. Also wir haben die angemietet. Das ist auch das, was ich auf Bali eben verstanden hatte. Und Anfang Juni 2019 hatten wir dann unsere ersten Gäste. Und das war damals eben über Airbnb verbucht, war dann 90 Quadratmeter Ferienwohnung dann mit 2 Schlafzimmern und Schlafsofa und lief super an. Und dann habe ich damals auf Facebook gepostet, hey, wir machen jetzt übrigens Airbnb und hier ist unsere erste Wohnung, weil ich zu dem Zeitpunkt dann auch gesagt habe, gut, das versuchen und parallel irgendwie 27 Standorte für Streetfood-Festivals zu machen, das funktioniert nicht. Und bin da quasi ausgestiegen, habe meine Anteile an dem Projekt verkauft. Und damit es da nicht irgendwie super viele Gerüchte gibt, wie das immer so ist, haben die sich verkracht, ist da irgendwas passiert, habe ich einfach diesen Facebook-Post gemacht, dass diejenigen, die mich von der Zeit kannten, einfach wissen, okay, der macht jetzt das. Auf jeden Fall, dieser Facebook-Post hat dann dazu geführt, dass uns ein Gebäude angeboten wurde mit 5 weiteren Wohnungen. Davon waren dann 2 schon im August fertig, gerade frisch saniert. Die haben wir dann übernommen. Dann waren es schon 3 in 2019. Und die nächsten 3 kamen dann Anfang 2020 dazu. Und auch das hat alles wunderbar funktioniert, selbst über die ganze Pandemie. Und so ist es eigentlich stetig gewachsen. Also wenn man sich das überlegt, 2019, ich sag mal im Juni, ersten Gäste, 2020 im Juni waren es dann 12 Ferienwohnungen, die wir betrieben haben. Dann nochmal ein Jahr später, 2021 im Juli, waren es dann so 16 bis 19. Das war auch dann der Moment, wo ich die Deutsche Bahn verlassen habe. Und dann ist es immer weitergegangen. Die Objekte wurden dann immer größer, immer professioneller. Die Marke Bright ist entstanden im Übrigen Anfang 2020, weil wir einfach gesagt haben, okay, jetzt haben wir irgendwie 5, 6 Wohnungen hier. Wir haben Anfragen von Gästen, die nicht über Airbnb buchen wollen, sondern bei uns direkt. Und jetzt braucht das Kind mal einen Namen. Und dann habe ich diesen Namen entwickelt. Und ja, so ist das über die vergangenen Jahre weitergewachsen auf das, was es heute ist. Also heute betreiben wir gewerbliche Gebäude, Boardinghäuser könnte man das nennen oder ja, Service-Apartment-Häuser und mittlerweile auch Hotels. Liegt einfach daran, dass wir, also die Apartment-Häuser sind immer größer geworden und irgendwann stellt man sich die Frage, okay, wir haben dieselbe Aufenthaltslänge teilweise wie Hotels. Wir haben das Ganze komplett automatisiert und digitalisiert. Wir bespielen dieselben Portale. Hotel ist mitunter auch eher so unser Wettbewerb. So, warum sollen wir das nicht auch können? Und so haben wir Anfang diesen Jahres auch unser erstes Hotel übernommen in der Nähe von Freiburg. Und ja, das ist das, was im Prinzip so die Geschichte ist hinter Bright. Und parallel dazu
hat vielleicht eins, wie viele Standorte oder wie viele Apartments etc. habt ihr jetzt aktuell?
Wir sind aktuell bei 11 Standorten, also 11 unterschiedliche Städte, die wir bespielen und ungefähr 152 Einheiten Stand heute.
Wow, ja.
Wo wir das gerade aufnehmen, das wechselt auch immer oder werden auch also, gerne immer mehr. Aber das
Stand
ist das
Ende September.
Stand Ende September 2025. Ich habe mein Buch geschrieben.
Jetzt wird die Uhrzeit noch dazu sagen, oder?
Ja, also ich habe ein Buch geschrieben und veröffentlicht Anfang 2024. Da habe ich das auch schon dazu geschrieben, dass wahrscheinlich zu dem Moment, wo man dieses Buch gerade liest, die Zahl nicht mehr aktuell ist, die man gerade gelesen hat. Das muss man aber immer auch antizipieren, weil wenn jetzt jemand ein Buch aus 2024 in die Hand nimmt und sagt, ja, da hat er aber gesagt, irgendwie, das sind 100 Wohnungen und heute sagt er jetzt, das sind 150, was stimmt jetzt? Naja, es wächst halt immer weiter.
Ja, genau.
Einfach diesen Faktor Zeit. Naja, auf jeden Fall 2020 haben wir dann noch Richtung Spätsommer, Herbst angefangen, eigentlich einen Online-Kurs anzulegen zu diesem ganzen Thema Ferienwohnungsvermietung, weil zu der Zeit gab es da nicht viel. Und da ist einfach über die letzten 5 Jahre auch viel mehr draus entstanden. Das heißt heute gastgeben.de, wo wir beratend aktiv sind im Bereich Kurzzeitvermietung oder Beherbergung. Angefangen von jemandem, der sagt, das ist interessant, ich würde da gerne einsteigen, ich habe aber keine Ahnung davon, bis hin zu Hoteliers, die wir mittlerweile bei uns in den Trainingsprogrammen haben. Also wir machen dann ein komplettes Spektrum mittlerweile. Haben da jetzt in 5 Jahren auch über 2000 Kunden betreut. Und ja, also wenn man das dann irgendwann weiterdenkt, dass wir auf der einen Seite beraten seit mehreren Jahren, ganz, ganz viele Kunden haben, auf der anderen Seite natürlich unser Betrieb sich die ganze Zeit weiterentwickelt, dann kommt man zwangsläufig irgendwann auch mal auf die Idee, eigentlich sollte man sich vielleicht mal mit Franchise auseinandersetzen.
Und was konkret waren da die Gedanken? Weil jetzt kann man sich ja auch denken, umgekehrt, das wächst, das ist wahnsinnig viel digitalisiert und so weiter. Aus welchem Grund nicht auch weiter das Ganze selber betreiben? Ich meine, es ist ja sowieso bei jeder Skalierung immer wieder das Thema, macht man alleine weiter oder mit Franchise? Was war für dich so der Grund, ins Franchise-Business einzusteigen?
Also tatsächlich ist es so, dass ich mich in meinen 20ern immer mal wieder mit Franchise auseinandergesetzt habe. Tatsächlich eher mit Franchise-Systemen im Bereich der Systemgastronomie. Das war halt relativ naheliegend zu dem, was ich zu der Zeit gemacht habe. Und fand das immer ganz spannend und habe mich damit schon tiefergehend befasst, aber jetzt nie den Entschluss getroffen, okay, ich schließe mich jetzt irgendeinem System jetzt an. Aber ich fand das ganz interessant. Und logischerweise ist das etwas gewesen, was mich einfach über die Jahre auch immer begleitet hat, ne? Weil das einfach für Wachstum eine von mehreren möglichen Strategien ist. Und bei uns war das ziemlich naheliegend, eigentlich diesen Weg zu wählen. Aus dem Grund, dass wir bei uns sehr viel systematisiert haben, dass wir auch einen sehr, sehr großen Stamm haben an Kunden aus der Beratung. Und ja, bei uns einfach auch sehen, was fällt uns leicht, was können wir richtig gut als heutiger Franchisegeber und wo haben wir vielleicht unsere Schwierigkeiten. Und umgekehrt weiß ich aber aus der Beratung von 2000 Gastgebern auch sehr genau, was können die eigentlich gut, wo liegen da die Stärken und wo tun die sich einfach schwer. Ja, was fällt ihnen schwer oder womit möchte man sich vielleicht auch gar nicht beschäftigen? Also man weiß vielleicht, okay, ne, ich brauche das ein oder andere, aber man kümmert sich dann vielleicht doch nicht drum, weil das jetzt nicht das liebste Thema ist.
Ja, ja, sehr gut. Und dann bist du auch direkt wieder ins Tun gekommen. Ich finde, das ist so, zieht sich auch wie ein roter Faden durch dein Leben, weil ich kenne auch viele Menschen, die auch viele Ideen grundsätzlich haben, die nur relativ wenig davon auf die Straße bringen. Und es zeichnet dich aus, dass du da wirklich viel dann auch direkt und rasch und sehr erfolgreich und professionell umsetzt. So ist das eben auch letztes Jahr dann die Franchise-Entwicklung, die auch erzählt, das vielleicht ist auch immer für viele Hörer, das weiß ich, die auch gerade so selber in der Anfangsphase sind, ein Franchise-System aufzubauen. Was waren da so deine, sage ich jetzt mal, was war anstrengend und was waren mögliche Herausforderungen, wo hast du gesagt, hat das total Sinn gemacht, jetzt auch nach einem Jahr schon rückblickend da ins Franchise zu gehen?
Also was war die Herausforderung? Im Prinzip, wir haben ja, glaube ich, also wir beide, Carina, du und ich, sind, glaube ich, Ende 2023 das erste Mal zusammengesessen, haben mal drauf geschaut, okay, ist ja eigentlich ein Potenzial für ein Franchise-System da? Und dann 2024 haben sich für mich so die ersten Puzzleteile letztlich gesetzt mit der Idee, okay, so müsste man das eigentlich ausgestalten. Das ist auch schon wieder 2, 3 Iterationen her, wo man jetzt wieder festgestellt hat, okay, ganz so funktioniert das vielleicht doch nicht, sondern man muss es anders machen. Aber erstmal muss man für sich wirklich oder musste ich für mich sehen, okay, das hier ist der Weg, wie ich das mache, weil man, also ich meine, wir haben bei uns unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann natürlich hergehen und sagen, ich mache das super streng, wir geben alles vor bis hin zum Sofa. Und es muss alles standardisiert sein, ähnlich wie das in der Systemgastronomie häufig der Fall ist. Oder ich kann sagen, naja, ich mache das etwas lockerer und jeder kann im Prinzip die Marke nutzen und die Systeme dahinter. Aber wie jetzt zum Beispiel so eine Ferienwohnung eingerichtet ist, ist uns völlig egal. Irgendwie mit beiden habe ich mich nicht wohlgefühlt, aber irgendwann ist einfach mir klar geworden, okay, wie sieht denn ein potenzieller Mittelweg aus, ne, indem wir unterscheiden, okay, Es gibt einfach vielleicht Franchise-Nehmer, die schon einen Bestand mitbringen an Ferienwohnungen. Und da kann es sein, dass das sehr individuelle sind. Das heißt, wir müssen irgendwie ein Produkt für die finden, einen Namen für diese Klasse an Objekten, die wir haben. Es gibt aber genauso neue Objekte, die vielleicht erst in der Entwicklung sind, die umgebaut werden oder neu gebaut werden, wo wir vielleicht mehr vorgeben. Und dann gibt es auch Sachen dazwischen, also Apartmenthäuser, die ganz vernünftig aussehen, aber die vielleicht noch nicht komplett auf dem Standard sind, wo man dann in der Konvertierung einfach gucken muss, was fehlt hier noch. Aber das war so der Moment, wo mir das so ein bisschen klar wurde, auch die Konditionen, was kann man da machen? Ja, viele zum Beispiel lassen Ferienwohnungen von irgendwelchen Verwaltungsagenturen betreiben. Das kennen wir ja aus der Beratung und die versprechen gerne auch eine ganze Menge, aber in der Praxis ist es halt so, dass man da im Zweifel einer von vielen ist. Das heißt, die setzen dann vielleicht einmal das Ganze auf, packen das in ihre Systeme und nehmen dann laufen teilweise bis zu 25% vom Umsatz für diese Verwaltungsleistung, wo ich immer sage, das ist eigentlich schade, weil das kann man durchaus auch selber machen. Wenn man weiß, wie wesentlich besser, ohne das, die Marge entsprechend da abzugeben. Aber dann habe ich mir auch gedacht, okay, Moment mal, wenn es Gastgeber gibt, die bereit sind, 25% da zu zahlen, dann weiß ich auch ungefähr, wo sich unsere Konditionen abspielen sollten, wenn wir vor allen Dingen was Besseres bieten. Also einfach, wo ich viel, viel mehr auch bekomme und eine ganz andere Rolle als Gastgeber auch entsprechend habe. So, das waren so die Sachen, die mir klar geworden sind. Und dann ging es natürlich los, okay, wie kriegen wir das Ganze jetzt in die Tat umgesetzt? Mit dem Handbuch. Und das ist mir am Anfang natürlich schon schwer gefallen. Deswegen habe ich mir ja unter anderem auch eure Unterstützung mit dazu geholt. Weil wenn man noch nie so ein Handbuch gesehen hat, wenn man noch nie so ein Handbuch geschrieben hat, weil man selber gar nicht aus der Franchise-Wirtschaft kommt, Wo soll ich es hernehmen? Also ich kann mir jetzt ausdenken, wie es irgendwie sein sollte, aber dass da was Sinnvolles bei rumkommt, halte ich für schwierig und setze ich ja dann auch fort. Also das ganze Handbuch ist im Prinzip erstellt worden. Da habe ich den letzten Sommer viel Zeit mit verbracht. Und dann ist das ja der erste Schritt. Dann hat man mal eine Basis. So. Und dann geht's weiter in Richtung Vertragsgestaltung, wo ja das Handbuch irgendwo die Grundlage dafür ist. Auch da, also natürlich haben wir irgendwie einen Anwalt, mit dem wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten im Tagesgeschäft, aber der hat von Franchise-Recht keine Ahnung. Mhm. So, und da musste man natürlich da einsteigen. Mir hat das Spaß gemacht, wenngleich das einfach auch sehr gedauert hat. Mhm. Und so, jetzt war Vertrag da, jetzt war das Handbuch da und dann kommt natürlich irgendwann das echte Leben zu sagen, okay, jetzt müssen wir mal gucken, also wie kommen denn jetzt die ersten Franchise-Nehmer ins System? Und selbst wenn man so ein Handbuch schreibt, weißt du ja noch nicht, was ist es jetzt eigentlich wirklich, was sie brauchen? Weil natürlich weißt du, okay, es muss sehr, sehr viel dokumentiert werden. Es muss sehr, sehr viel standardisiert werden. Wir wollen das Ganze schulen. Du weißt aber im Zweifel nicht unbedingt, was sind jetzt denn wirklich die Details, die ich... Die für uns selbstverständlich sind, aber für unsere Franchise-Nehmer im Zweifel nicht. Aber also wo braucht es jetzt was? Deswegen wir mit den ersten Franchise-Nehmern auch gestartet sind, die mit einem Konvertierungsobjekt zu uns gekommen sind, um da einfach auch zu lernen, okay, ne, das ist das, was wir anbieten wollen, das ist unsere Vorstellung, wie das funktionieren soll. Was braucht ihr jetzt konkret? Weil ich meine, das Handbuch ist das eine, das auch ja durchaus natürlich eine rechtliche Bewandtnis hat, aber gerade so alles, was dann, also das ist eine sehr theoretische Ebene, aber was ist jetzt wirklich das in der Praxis, was sie brauchen, was man vielleicht zu Papier bringen muss, Wissen, das im Zweifel ja auch schon vorhanden ist, das ist ziemliche Arbeit, also das ist wirklich Fleißarbeit, waren dann auch sehr froh, dass im letzten Jahr die Nadine Vögt zu uns gestoßen ist, die einfach nochmal die Erfahrung mitbringt aus mehreren Jahren Franchise, um da überhaupt auch einsteigen zu können und wirklich den Weg zu finden. Und ich meine, das beschäftigt uns bis heute natürlich, dass wir sehr, sehr viel noch dokumentieren müssen und aufschreiben müssen und schulen müssen.
Ich denke, Dass das ist sowieso ein Never-Ending-Story. Ne? Es ist ja die ganzen Entwicklungen, die permanent und diese Franchise-Tools, von denen du eben jetzt sprichst, diese einfach die ganzen operativen Tätigkeiten, das ist tatsächlich ab dem Moment, wo man Franchise-Geber ist, hat man auch dazu Ja gesagt und auf der Stelle in die Entwicklung gehen. Und ich finde, das hast du jetzt sehr, sehr gut beschrieben, so diesen Weg. Und das Handbuch bringt halt so diese ersten Standards und dieses erste Fundament, auf dem man dann halt all diese Tools weiterentwickeln kann und auch so ein bisschen das Bewusstsein. Ja. Und ja. Es ist meiner Meinung nach ein sehr gelungener Schritt, auch da sich wirklich Franchise-Know-how noch einmal durch Nadine in deinem Fall jetzt an Bord zu holen. Nadine, magst du mal, also du bist ja eben sehr Franchise-erfahren, bist dann, wie das System fertig konzipiert war, quasi eingestiegen. Was sind denn jetzt so die Leistungen? Und wir haben es ja gehört, wir haben Franchise-Partner, hat der Henrik gerade gesagt, also konvertierende, schon die bestehende Immobilien und gleichzeitig aber ist das auch ein Business für Neueinsteiger in der ganzen Beherbergungsthematik und vielleicht sogar auch nebenberuflich. Wie kann das funktionieren? Was nehmt ihr da einem Franchise-Partner alles ab?
Also zum einen bekommt der Franchise-Partner bei uns auf jeden Fall den kompletten Know-how-Übertrag. Und das ist ein unglaubliches Sammelsurium, was wir über die Jahre gesammelt haben, was dort ist. Da geht es um die kleinsten Kleinigkeiten, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Aber wenn ich noch nie in der Hotelleriebranche gearbeitet habe, dann kann ich diese nicht wissen. Mhm. Das ist zum einen, also das ganze Wissen, was wir transferieren, und das ist extrem viel. Andere Menschen machen 3 Jahre eine Ausbildung dafür, also eine richtige Lehre, damit sie das lernen. Und bei uns gibt es das einfach ja mit dazu. Und wir sind da an der Seite noch dabei. Zum anderen haben wir Zusatzleistungen, die unseren Franchise-Nehmern Arbeit abnehmen. Also wir haben ganz klare Rollenverteilungen, was der Franchise-Geber macht, was der Franchise-Nehmer macht. Und dadurch hat er sozusagen einen sehr zeiteffizienten Arbeitstag für sich, weil wir ganz viele kleine Details ihm abnehmen.
Wie zum Beispiel, also das sind ja so Rechnungslegungen, ne? Das klingt jetzt so, aber ich meine, das ist, wenn das automatisiert geht, alles oder die ganze Buchungsplattform, das ist ja auch ein wahnsinniger Know-how-Vorsprung und ein Riesenwert in eurem System, dass da eigene Buchungsplattform beispielsweise ist, ne?
Genau, also einmal ist es unsere IT-Systemumgebung, die sehr automatisiert ist, also wo allein der Gast sehr viele Dinge selber lösen kann. Aber was wir dem Franchise-Nehmer abnehmen können, ist zum Beispiel der komplette Gästesupport. Also unser Franchise-Nehmer muss nicht mitten in der Nacht um 23 Uhr am Heiligabend noch ans Telefon gehen, sondern darf Heiligabend feiern, weil wir ein super Team hier im Haus haben, die ans Telefon gehen und dem Gast helfen, zum Beispiel frische Bettwäsche zu bekommen. Wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, aber die halten auf. Unsere Franchise-Nehmer können zum Beispiel auch in den Urlaub gehen und wissen, dass wir den kompletten Gästesupport ja für sie übernehmen und damit also sorgenfreier in den Tag starten können. Mhm. Aber wir helfen ihnen natürlich auch bei finanziellen Entscheidungen, wie zum Beispiel Preisstrategien, unterstützen wir sie. Wir beobachten den Markt für sie und analysieren den Markt für sie und geben da Informationen weiter, was auch wieder fast ein eigenes Studium deuten würde.
Auf alle Fälle. Und was ist jetzt im Prinzip die Aufgabe von einem Franchise-Partner, Partnerin im Alltag? Also was haben die dann tagtäglich zu tun?
Also die Aufgabe von unseren Franchise-Partnern ist hauptsächlich, der Gastgeber vor Ort zu sein. Der Franchise-Partner schaut, dass der ganze Ablauf am Standort funktioniert, dass das Housekeeping funktioniert, dass seine Mitarbeiter richtig eingeteilt sind, wissen, was sie tun, sich an die Standards halten. Er sorgt dafür, dass er regional bekannter wird, also in Netzwerken, sich vielleicht mit der ein oder anderen Firma Kooperationen einfallen lassen. Das sind sozusagen die Hauptaufgaben. Und wenn er das möchte, natürlich weiter skalieren und weiter expandieren. Genau.
Okay.
Da muss man,
ja, gerne, Hendrik.
Tatsächlich auch dazu sagen, dass das, was die Nadine gerade beschrieben hat, in der Praxis jetzt nicht super aufwendig ist. Also Nehmen wir mal so ein schönes Beispiel. Wir haben jetzt in Bielefeld ein Apartmenthaus aufgemacht mit 14 Apartments. So. Und der Franchise-Nehmer betreibt das jetzt. Das heißt, er muss alles, ich sag mal, sicherstellen, was da wirklich vor Ort passiert. Weil alles, was im Hintergrund ist, da nehmen wir ihm eine ganze Menge ab. Und vor Ort hat er natürlich eigene Reinigungskräfte. Er braucht jetzt nicht unbedingt selber reinigen. Aber er muss natürlich die Schulen, logischerweise einteilen. Er führt sein Personal, was jetzt aber nicht heißt, dass ich jeden Tag letztlich vor Ort sein muss, sondern es muss halt eingeteilt sein. Ich brauche genügend Personal. Ich muss vielleicht mal Bewerbungsgespräche machen. Und ich gucke mir natürlich auch an, wie ist das mit der Qualität vor Ort? Also ich gehe vielleicht zweimal die Woche vorbei und gucke mir einfach mal ein Apartment an, wie es gereinigt aussieht. Ist ja alles so, wie ich mir das vorstelle. Was zum Beispiel für uns auch ein großer Vorteil als Franchise-Geber ist, weil wir sitzen in Augsburg. Wir betreiben Objekte hunderte Kilometer weit weg. Und der Franchise-Nehmer selber, der ist Unternehmer vor Ort. Der hat denselben Blick auf die Dinge, wie ich ihn zum Beispiel habe oder wie unsere Betriebsleiterin ihn hat. Das sind aber vielleicht Sachen, die vor Ort unserem Reinigungspersonal noch nicht so ins Auge fallen. So, und damit ist einfach sichergestellt, dass wir vor Ort jemanden haben, der regelmäßig da wirklich draufschaut mit diesem Unternehmerblick und sagt, okay, so möchte ich das aber nicht haben, ich möchte das anders haben. Das ist eine der Aufgaben und natürlich auch die Instandhaltung vor Ort zu koordinieren. Das heißt, man muss jetzt selber kein Handwerker sein, aber wenn man jetzt irgendwo feststellt, okay, hier müsste mal was gemacht werden, dann tue ich mich einfach, wenn ich vor Ort bin, einfach damit einen Handwerker zum Beispiel zu finden, der mir das dann eben einmal repariert. Und ich habe natürlich auch eine andere Möglichkeit, die Firmen vor Ort anzusprechen, als wir das jetzt über hunderte Kilometer Distanz machen können. All das zusammen ist was jetzt also nicht wirklich viele Stunden in der Woche bedeutet. Also ich gucke dahin, ich gucke, dass alles läuft, dass das so ist, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe in meinem, ich sag mal, in meiner Systemumgebung, in meinem Backoffice natürlich noch ein paar Sachen, die ich zu tun habe. Ja, damit alles passt, ich muss ein bisschen meinen Einkauf koordinieren, dass ich genug Wäsche habe, etc. Aber das ist so im Wesentlichen das, was der Franchise-Nehmer eigentlich wirklich vor Ort macht. Also sprechen jetzt nicht von riesen Hotels mit 150 Zimmern, sondern also die Objekte, die wir ja auch betreiben, die sind zwischen 5, 10, vielleicht 20, 30 Einheiten groß. Und das ist eine sehr, sehr überschaubare Größe, zumal einfach sehr viel auch automatisiert abläuft. Mhm. Das heißt, natürlich kann ich für meine Gäste da sein, aber ich muss es nicht. Der ganze Check-in-Prozess läuft bei uns digital, vor Ort, technisch. Da muss keiner dem Gast einen Schlüssel übergeben, sondern es geht einfach vollautomatisch. Die Rechnung kommt vollautomatisch aus der Systemumgebung über WhatsApp an den Gast, wenn er das möchte, ohne dass ich da irgendwas dazu tun muss. Und weil das so automatisiert ist, reduziert das den Arbeitsaufwand im Vergleich zur normalen Hotellerie schon erheblich.
Und jetzt gerade auch, wenn ich Quereinsteiger bin oder das nebenberuflich machen möchte, ist, denke ich, auch ein super Mehrwert, dass ihr bei der Anschaffung der jeweiligen Immobilie beratet, beziehungsweise auch, kann man das da auch so machen, so wie du angefangen hast, Hendrik, dass ich ein Objekt nur mal miete und dann...
Ja, also das kann man... Grundsätzlich, unser Franchise-System wächst natürlich über verschiedene Wege. Also wir haben jetzt vorhin über die Konvertierung gesprochen. Das heißt, wenn es schon oder wenn ein Gastgeber jetzt sagt, hey, ich möchte mich dem System anschließen, weil ich sehe da ganz viele Vorteile, mir wird viel abgenommen, ich habe eine größere Reichweite, ich habe ein professionelles Team dahinter, die sich um die ganze Preisgestaltung kümmern, wenn ich das möchte. Ich habe Standards, ich habe auf einmal eine Marke, eine Buchungsseite und so weiter. Da kann das für jemand, der konvertiert, sehr viel Sinn machen, aber man muss einfach auch nicht konvertieren, sondern wir haben uns auch im vergangenen Jahr und dieses Jahr sehr viele Gedanken dazu gemacht, okay, wie können wir es denn schaffen, dass jetzt ein Quereinsteiger auch kommen kann? So, und da haben wir natürlich aus 5 Jahren Beratung von Quereinsteigern super viele Erfahrungen. Und es funktioniert also, dass man sich Objekte anmietet. In der Regel sind das bei uns gewerbliche Flächen. Teilweise gibt es fertige Beherbergungsbetriebe, die man übernehmen kann. Oder ich habe jetzt auch letzte Woche erst was auf den Tisch gehabt in einem Einkaufszentrum. Da wurde einfach, ja, da gab es eine Büronutzung und der Eigentümer hat gesagt, okay, ich kriege die nicht mehr vermietet, hat das selber umgebaut zu Apartments und sucht jetzt einen Betreiber. Mhm. dann kann man solche Projekte natürlich selber finden und auch ein bisschen früher einsteigen. Da haben wir zum Beispiel Franchise-Nehmer, die da sehr, sehr umtriebig sind, die Büroetagen gefunden haben in einer deutschen Großstadt und mit dem Konzept jetzt gekommen sind, gesagt haben, hey, lieber Eigentümer, wir könnten uns vorstellen, hier diese ganze Etage anzumieten mit unserem Franchise-System. Aber du müsstest das bitte dann umbauen für uns in Apartments. Und das ist was völlig Normales, das passiert. Das nennt sich auch Office-Konversion dann. Das gibt es auch. Es gibt Neubauprojekte in dem Bereich, wo Betreiber gesucht werden. Also man kann als angehender Franchise-Nehmer selber akquirieren. Und dann bekommen wir natürlich einfach über unsere Sichtbarkeit eine ganze Menge auch an Objekten angeboten, wo wir natürlich auch dann entsprechend prüfen, okay, ist das was, passt das zum System und wenn ja, für welchen Franchise-Nehmer bei uns könnte das denn passen? Also das sind so die unterschiedlichen Wege, wie eigentlich unser System wächst.
Okay. Und Nadine, wo speziell sucht ihr Franchise-Partner, Partnerinnen?
Also man kann sagen, deutschlandweit. Okay. Dadurch, dass wir ja auch super in Kleinstädte passen, wir können an kleinere Märkte herangehen. Wir brauchen nicht nur die Top 7 Hauptstädte in Deutschland. Österreich und Schweiz ist jetzt auch nicht ausgeschlossen. Primär sind wir jetzt auf dem deutschen Markt aktuell aktiv. Und da, wie gesagt, da können schon süße Kleinstädte mit ins Konzept kommen. Wir selber sind auch an ganz tollen Standorten, an kleineren Orten. So kann man das eigentlich sagen, oder Henrik?
Ja, also das ist ja das tatsächlich Schöne eigentlich an dem Konzept. Dadurch, dass es hochgradig automatisiert ist, habe ich vor Ort in den Apartmenthäusern keinen so hohen Personalbedarf, was es mir ermöglicht, dass sich ein, ich sag mal, Apartmenthaus mit 5 oder 10 oder 15 Wohneinheiten einfach schon für mich sehr, sehr gut rechnen kann, ja, als Franchise-Nehmer. Und das ermöglicht natürlich Standorte, die man jetzt sonst nicht auf dem Schirm hätte, weil vielleicht eine Hotelkette niemals dahin gehen würde, weil die sagen würden, okay, wir brauchen mindestens 100, 150 Zimmer, darunter macht das für uns keinen Sinn. Und da fallen natürlich viele Standorte raus. So irgendwie, ich glaube, der Standort, der am wenigsten bekannt ist von uns, ist Schloss Holte-Stukenburg. Das ist eine Kleinstadt zwischen Bielefeld und Paderborn, wo wir Ende letzten Jahres einen Neubau eröffnet haben mit 12 Apartments. Das wurde also für uns gebaut, damit wir es mieten können. Und die sind richtig, richtig gut ausgelastet. Warum? Einfach, weil das Angebot vor Ort in der Stadt jetzt nicht so riesig groß ist und schon gar nicht so modern, sondern man kennt das ja, gibt dann teilweise so Landpensionen oder Gasthäuser, die schon seit 20 Jahren da sind und die vielleicht im Zweifel auch das letzte Mal vor 20 Jahren renoviert wurden. Und jetzt kommen wir, setzen ein schönes, modernes Produkt dahin, ja, ein Neubau mit sehr, sehr ansprechender Einrichtung. Das sieht auch nicht mehr ganz aus, so wie die Ferienwohnungen, die ich vielleicht im Kopf habe, sondern ist wirklich so zwischen Apartment und 4-Sterne-Hotel, aber neu vom Ausstattungskonzept her, alles digital, mit einer Expertise im Hintergrund, wie man das Ganze auch vermarktet, auch über die ganzen Portale, die es da so gibt, hat dann zur Konsequenz, dass wir uns mit so einem Haus ziemlich schnell an die Spitze setzen in den jeweiligen Märkten und das einfach sehr, sehr gut funktioniert, eben selbst mit so einer kleineren Zimmeranzahl.
Top, ja. Wie ist denn so die Aussicht? 5 Jahre ist wahrscheinlich relativ viel sogar. Da tut sich bei euch sehr, sehr viel. Aber sagen wir mal so 2030, wo steht der Bright für dich, Henrik?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin jemand, der nicht mit quantifizierten Zielen arbeitet. Oder also ich habe jetzt nicht irgendwie im Kopf, okay, ich will jetzt 500 Apartments haben. Sondern ich ziehe selber sehr viel Motivation aus dem Weg. Mhm. Und wir als Franchise-Zentrale werden uns immer weiter damit beschäftigen, okay, wie funktionieren Themen, was können wir irgendwo neu einführen, also Produktentwicklung eigentlich betreiben. Ja, das ist auch der Grund, warum wir Anfang des Jahres gesagt haben, okay, also übernehmen wir mal ein Hotel mit 30 Zimmer, um einfach das auch für uns zu verinnerlichen, zu verstehen. Man muss dazu sagen, abseits von Nadine und mir, so ziemlich alle Mitarbeiter hier bei uns im Office bei Bright kommen aus der Hotellerie. Das heißt, da ist super viel Expertise auch aus dem Bereich da, aber ich bin natürlich irgendwo dann Querdenker und sage, okay, ja, also müssen wir das machen? Also nur weil das immer schon so gemacht wurde, heißt es nicht, dass das unser Weg ist. Also was heißt, wo stehen wir 2030? Sicherlich mit wesentlich mehr Franchise-Nehmern. Ich sehe ganz, ganz viele Städte in Deutschland, wo ein oder mehrere Produkte von uns Platz hätten. Das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke, irgendwo wirklich bundesweit da eine Brand aufzubauen und eine entsprechende Abdeckung zu haben, weil das System davon natürlich unheimlich profitiert, wenn ich weiß, hey, in jeder dritten Stadt gibt es ein Apartmenthaus oder ein kleineres Hotel von Bright und ich habe einen konsistenten Standard, dann ist das vielleicht an der Stelle auch mein Go-To, meine Marke, mit der ich arbeite und mich identifiziere. Das ist auf jeden Fall was ich schaffen möchte. Einfach die Produktentwicklung da wirklich voranzutreiben, also zu gucken, was brauchen unsere Franchise-Nehmer. Das machen wir heute schon. Das macht mir super viel Spaß, zu gucken, was können wir uns Neues ausdenken. Und das natürlich irgendwo auszurollen, dann die Adaption auch in der Fläche zu sehen. Das Ausland wird sicherlich eine Rolle spielen. Also klar, wir sind jetzt in Deutschland unterwegs. Österreich, Schweiz soll nachfolgen. Dann sicherlich Benelux und Spanien, Italien, Griechenland kann ich mir gut vorstellen. Ja, und bis 2030 haben wir auf jeden Fall auch genug Zeit, um das auch hinzubekommen mit den richtigen Partnern an unserer Seite.
Also ich freue mich auf das alles aus der einen Perspektive, weil es für uns natürlich das Schönste, wenn unsere Kunden da so erfolgreich dann im Franchising unterwegs sind. Andererseits in eurem Fall auch tatsächlich als Endverbraucherin, ja, weil ich finde das überall, wenn ich unterwegs bin und einfach weiß, so ich buche mich bei Bright ein, so wie das viele, was weiß ich, jetzt bei Motel One oder so kenne ich viele, die immer schauen, okay, gibt es da Motel One, gehen die zu Motel One, ja. Das würde ich jetzt mit Bright machen nach meinen Erfahrungen. Also und freue mich, wenn ich, egal wo ich hinkomme, eine Bright-Möglichkeit habe, mich einzubuchen. Wunderbar. Zwei Fragen zum Abschluss, und zwar zuerst an Nadine. Die Frage, was fanden oder was ist denn so für dich aus der Franchise-Welt deine wichtigsten Learnings gewesen? Was war da so ein, zwei Punkte, wo du sagst, das nimmst du echt mit?
Also einer der allerwichtigsten Punkte ist die Auswahl der richtigen Partner. Ich sage immer zu unseren Franchise-Interessenten, wir müssen zueinander passen, weil wir gehen eine Partnerschaft ein, die oftmals länger hält als jede Ehe. Das ist ein Punkt, den man wirklich eingeht. Und da ist die Auswahl auf beiden Seiten sehr wichtig. Also es muss miteinander harmonieren und die Qualität sollte auf beiden Seiten vorhanden sein. Das ist auch das, wo du vorhin gefragt hast, an neue Systeme, wo ich wirklich sagen kann, man sollte sich im Vorfeld genau überlegen, wer passt ins System, wer passt zu einem, mit wem möchte man wachsen und damit zusammenarbeiten. Und genau das Gegenteil möchten wir auch bieten. Wir möchten für unsere Partner auch die beste Wahl sein am Markt.
Genau. Und an den Hendrik eine kulinarische Frage, nachdem, und du bist auch weit gereist, das weiß ich. Was gibt denn dir so einen kulinarischen Energiekick, dass du da alles, was du dir vornimmst, so erfolgreich umsetzen kannst?
Einen kulinarischen Energiekick? Also tatsächlich finde ich Systemgastronomie auch heute noch sehr, sehr spannend. Also ich gucke da natürlich mit anderen Augen mittlerweile drauf. Was mir aber so einen richtigen Energiekick gibt, ist eine Peking-Ente im Komodo in Miami. Also wer mal die Möglichkeit hat, die ist richtig gut.
Okay. Aber ist das auch Franchise? Nein, oder? Nee, das ist noch nicht.
Noch nicht. Also es gibt auch davon mittlerweile mehrere Filialen, aber ja, das verbinde ich natürlich gerne mit den USA, was irgendwie für mich auf meinem weiteren Lebensweg eines Tages mal da ist. Und da ziehe ich, also aus den Aufenthalten da grundsätzlich ziehe ich selber sehr, sehr viel Energie mit. Gerade in den USA kann man sich zum Thema Franchising ja sowieso sehr, sehr gut inspirieren lassen. Also kulinarisch ist es auf jeden Fall so, dass ich mittlerweile Sachen auch nochmal mit anderen Augen begutachte, nachdem wir jetzt selber zum Franchise-System geworden sind. Ja, da guckt man vielleicht auf das ein oder andere Detail noch mal ein bisschen mehr, gerade was so die Organisation im Hintergrund betrifft. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Genauso wie mir heute in Hotels Sachen auffallen, die mir vor 10 Jahren nie aufgefallen wären.
Das glaube ich, ja. Du, und vielleicht schreibst du ja dann darüber auch ein Buch, Hendrik Kuhlmann in der Franchise-Wirtschaft. Würde mich sehr darauf freuen. Ich glaube, so praktische Beispiele, die beflügeln immer die Franchise-Wirtschaft. Und wir wären auch gerne dein Buch. Magst du mal den Buchtitel nennen?
Ja, Zweizimmerküche Cash. Das Buch, das gibt's auf www.fevobuch.de.
Verlinke ich in den Shownotes gern.
Finde ich super, ist halt ja grundsätzlich mal ein Überblick, wie funktioniert eigentlich dieses Thema Kurzzeitvermietung, wie funktioniert das Thema Airbnb, Ferienvermietung, wenn man das vernünftig machen möchte, und ist einmal so der rote Faden eigentlich, was da auf einen zukommt, wie man den Anfang findet hin bis zum Betrieb später von den ersten Ferienwohnungen, um einfach mal einen kompletten Überblick zu geben, was gehört da eigentlich alles dazu, weil gerade in dem Bereich kursiert sehr, sehr viel Halbwissen, was ich total schade finde. Und das war damals auch meine Intention, wirklich was den Leuten mit an die Hand zu geben, wo man mal wirklich das komplette Bild kriegt, so das Schritt für Schritt Doing eigentlich, was gehört eigentlich dazu. Ja, genau, und das ist eben so inhaltlich das, was das Buch abbildet.
Sehr schön. Ja, ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Gespräch. Viel Erfolg weiterhin, viel Energie und bis bald, auf ein baldiges Wiedersehen.
Vielen Dank für die Einladung, Carina.
Gerne. Vielen Dank, Carina.
Franchise-Systeme sind dann nachhaltig erfolgreich, wenn sie ein professionelles und zielführendes Partnermanagement haben. Also Franchise-Manager, die ihre Partner auf Augenhöhe begleiten, durch alle Ups und Downs, die es im Laufe von Unternehmertum gibt, selbstverständlich auch im Franchising. Und dazu veranstalten wir ein Spezialseminar von Syncon, nämlich am 20. und am 21. Oktober in München, Boost Your Franchise, Partnerinnen zum Erfolg coachen. Als Special Guest wird Holger Blaufuß, der McDonald's Senior Manager Franchise Deutschland, dabei sein und wird Einblicke in das hochprofessionelle Partnermanagement von McDonald's gewähren. Spannende Punkte in den Shownotes sind noch alle Details vernetzt. Es gibt noch wenige Restplätze und wir freuen uns, wenn du auch noch dabei bist. Ein herzliches Servus aus Wien.